Wüstewelle 96, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag und ich begrüße ganz herzlich hier am Telefon Simon Steiner. Hallo Simon.
Hallo, grüß dich.
Du schreibst das Buch, wie der Punk nach Stuttgart kam, aber wie bist du selber zum Punk gekommen?
Ich habe damals in einer Band gespielt, in einer New Wave Band, Neue Deutsche Welle, New Wave mit Punkstücken und einzelne Gruppenmitglieder waren auch selber in der Punkszene unterwegs. Ich war eher so ein New Wave-Typ. Ich habe Saxophon gespielt und habe damals auch meine wissenschaftliche Arbeit für die PH geschrieben zum Thema Jugend und Subkultur, die Punkbewegung.
Also Studi-Punk mit Saxophon.
So, Studi-Punk mit Saxophon.
Und das, was hat dich fasziniert daran? Das gleich auch unter einem wissenschaftlichen Aspekt auch zu begleiten, ja?
Ja, mich hat das Subkulturelle interessiert, wie Menschen agieren im Underground. Und ich hatte da dazu immer eine Affinität. Ich habe eigentlich kein großes Interesse gehabt, so an der bürgerlichen Welt. Okay, gut, obwohl ich dann lange Lehrer war, aber mich hat immer so das bewegt, was in der Tiefe so in den Wurzelgeflechten passiert, in der Szene passiert. Und ich kam ja vom Blues oder vom Jazz und mich hat es interessiert, wie man das Saxophon praktisch neu einsetzen kann, wie man auf Blue Notes und Synkopen und Feeling verzichten kann und eher schräg, fies, derb und dreckig Saxophon spielen kann. Das hat mich interessiert.
Das stieß aber in der Punkszene sicher auch nicht nur auf uneingeschränkte Gegenliebe, oder?
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass in der Zeitschrift Laut aus eurem Einzugsgebiet da auch Kritik kam. Okay, gut, Sven Gormsen von Autofick und Zimt und Laut, der für Laut ja schrieb, der war wiederum aber eher ein Freund von mir und der hat mir gute Tipps gegeben zu Saxophonisten aus der englischen Szene. Und ich erinnere mich, dass im Laut vielleicht war es der Handke, vielleicht war es auch jemand anders, natürlich über die Stuttgarter Produktionen aus dem Hause Manschreck schon ein bisschen mit Häme hergezogen ist, aber ich denke, das war damals einfach nicht Punk Attitude, sondern eher Posing und nicht so arg ernst gemeint. Ich war halt technisch gut, aber mein Gott, ich habe es ja wiederum verfremdet, was soll's.
Jetzt, fast 40 Jahre später, habt ihr als Team ja auch, du als Autor, aber mit Ausstellungsmachern und auch aus der eine CD noch dazu, ein Großprojekt, muss man fast sagen, auf die Beine gestellt, wie der Punk nach Stuttgart kam. Was ist da die Entstehungsgeschichte, jetzt so viele Jahre später?
Ich habe einen Anruf gekriegt von meinem damaligen Kommilitonen, vom Dr. Christoph Wagner, der selber Musikjournalist ist und in Manchester lebt. Und der hat gesagt, Mensch Simon, du bist doch jetzt in der Altersteilzeit. du könntest doch jetzt mal wieder deine alte Arbeit von damals aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann was über Punk schreiben. Und habe angefangen, Interviews zu machen und da ging eine Lawine los, da kam ein Interview zum anderen dazu. Dann habe ich einen Barney von Incognito Records gefragt, ob er Lust hat mitzumachen. Der hat gesagt, er macht eine CD fürs Buch. Und daraus entstand dann gleich, weil so viel Material da war, die Schallplatte. Und dann habe ich einen Verlag gesucht und Mitmusiker und Künstler und Freunde haben mir die Edition Randgruppe genannt vom Uli Schwinge. Und daraufhin war dann auch das mit dem Verlag, mit dem Buch schon geklärt. Und der Uli wiederum hat gesagt, er wird noch gern mit dem Norbert Brottmann gemeinsam eine Ausstellung konzipieren. Und so wurde daraus praktisch ein Riesenprojekt.
Multimedial, wie bist du rangegangen, dann aus den einzelnen Interviews jetzt das Gesamtpaket zu schnüren? Oder gibt es da überhaupt einen roten Faden? Braucht man das da überhaupt?
Das liegt natürlich mit an meinem Beruf. Also wenn man ewig lang Klasse 9 und Klasse 10 unterrichtet hat, dann ist man total fixiert auf Struktur. Ich musste mir eine Gliederung machen, weil es war einfach too much. Es war zu viel. Ich musste mir ein Storyboard machen, also eine Gliederung und habe da praktisch meine Schwerpunkte mir so zusammengeschrieben, dass es um Fanzines gehen soll, dass es um Kassettenszene gehen soll, dass es um die Musik selber gehen soll, dass es aber auch um Politik, um Attitude und Identität gehen soll. Und habe dann dementsprechend auch meine Fragen gestellt und die entsprechenden Antworten gekriegt. Also ich habe mich, kann man sagen, zu 95% auf Schreiben fixiert und der Barney hat praktisch den Tonträger gemacht oder die Tonträger gemacht. Aber es ist praktisch auf alle Wünsche von mir eingegangen, was ich natürlich gut fand.
Wie waren denn die strukturellen Ausgangsbedingungen damals in Stuttgart, als der, wenn du die Frage stellst, wie der Punk nach Stuttgart kam, klingt ja fast schon so ein bisschen, als ob das eine Überraschung war, dass er da überhaupt hingekommen ist.
Das habe ich mir alles so zusammengeschrieben anhand von 120 Interviews und man kann das vielleicht so in 3-4 Spiegelstrichen zusammenfassen. Also natürlich war es logischerweise eher ein Import aus London 76-77 und 78 ging es dann richtig los, zuallererst weniger in Stuttgart, sondern eher im Umland, also eher zum Beispiel in Winnenden. Und da wiederum spielt der Germar Rehlinger aus der Winnender Punkszene, aus der Punkszene um die Band Normal eine große Rolle und der hat es auch so bestätigt wie viele andere, dass es natürlich zuallererst mal die ersten Schallplatten waren, die man beim ganz stinknormalen Elektrohändler seines Dorfes oder seiner Gemeinde im Schaufenster gesehen hat. Dann kamen die ersten Radiosendungen, beziehungsweise man hat selber über Kurzwelle oder Mittelwelle nach Radiosendungen von Soldatensendern oder über AFN oder über BBC Punkmusik gehört. Und dann ging es gleich los, dass sehr viele aus Stuttgart und Tübingen, Reutlingen einfach über die Schule oder privat oder vielleicht sogar auch mit den Eltern einfach nach London gegangen sind. Und dann haben die Kassetten mitgebracht und dann ging es los, dass die Schallplattenläden dann halt auch die ersten Punkscheiben aus England in ihren Regalen hatten. Aber ich würde mal so sagen, die Medien haben eine große Rolle oder die entscheidende Rolle gespielt, aber auch die Eigeninitiative, der Mut selber nach London loszuziehen. Und so, das wäre vielleicht mal das Wesentliche. Und es gab für uns, ich habe damals in Eichtal-Eich gewohnt, nicht weit von Reutlingen, der Micha von den Sumpfpäpsten, der Micha Schmidt, der hat es auch so bestätigt. Wir haben in diesem Einzugsgebiet auch Schweizer Radio und sogar auch Schweizer Fernsehen reingekriegt und waren deshalb ein bisschen unserer Zeit voraus. Und ich selber habe beim Kreis Jugendring Esslingen Zivildienst gemacht und habe eine Berlinreise organisiert und war relativ früh in Berlin im SO 36.
Was dann auch nochmal Input geliefert hat. Wie hat denn da, wenn du sagst, auch im Umland hat es fast vor Stuttgart angefangen, wie hat die Umgebung darauf reagiert, auf diese ersten Punk-Sachen? Du hast es jetzt gerade eher so in der musikalischen Richtung beschrieben, aber das hat ja auch optische Veränderungen mit sich gebracht.
Ja gut, die Jungs von Normal haben sich dazu grinsend geäußert, dass das natürlich in Winnenden oder Leutenbach im Remstal natürlich ein Schock war für die Eltern und natürlich auch für die Anwohner, dass der Lars und der Pipi von Normal, die waren damals 14, 15 Jahre alt und als die angefangen haben, mit dem entsprechenden Outfit in der Gemeinde herumzuturnen, waren die Eltern und die Bewohner natürlich erstmal schockiert, aber die haben dann auch ihre Späßchen getrieben und haben ältere Leute über die Straße geführt oder was weiß ich. Also es war Schock, Provokation, aber es war auch irgendwie ein bisschen so ein Spaß dabei, ein Fetz dabei.
Und es gab dann keine größeren Probleme? Weil es ist ja schon was anderes, oder es gehört mehr Mut dazu, in einer kleinen schwäbischen konservativen Gemeinde sich in Iro oder sich rumzulaufen wie ein Punk als jetzt in Berlin, ne?
Doch, doch, es gab schon Probleme. Im UC Winnenden gab es Probleme. Da kam dann auch die Polizei und da gab es Probleme. Das kann man dann in meinem Buch nachlesen.
So, kleiner Werbeblock. Ja, also Probleme mit der Obrigkeit.
Welcher? Mit den Eltern, mit Lehrern vor allen Dingen. Also es wurde immer wieder von etwa 81 Jungs oder von normal oder anderen richtigen Punk-Rock-Bands wurde schon erzählt, dass die Lehrer natürlich blöd geguckt haben. Die Jungs haben sich und die Mädels auch einfach gegen Autoritäten gestimmt. Und da gab es natürlich Ärger und so. Und man darf nicht vergessen, dass damals, das ist ja jetzt 35 Jahre her, und damals wiederum war ja der Nationalsozialismus auch nur 35 Jahre her. Also ist ja ein richtiger Time-Tunnel. Da darf man nicht vergessen, dass viele Lehrer damals ja Altnazis waren. Und die Eltern waren entweder in der Zeit einfach jung oder sie waren im Krieg oder die Großeltern waren noch im Nationalsozialismus aktiv. Also dass es da nicht nur einen Generationenkonflikt, sondern auch einen politischen Konflikt gab und Reibereien gab, das liegt auf der Hand.
Welche, ja, du hast gerade das Jugendzentrum genannt, welche Räume gab es denn da für Punks, für um auch, dass sich so eine Szene auch etablieren kann und auch eine gewisse jetzt, ja, auch fortdauern kann?
Ja. Also angefangen hat es auf jeden Fall in den Jugendzentren und Jugendhäusern. Und da würde ich jetzt mal einfach nochmal das Jugendzentrum in Winnenden erwähnen, aber natürlich auch die Jugendhäuser in Stuttgart-Stammheim oder in Weilendorf oder in Reutlingen oder zum Beispiel auch ganz wichtig in Böblingen-Sindelfingen. Darüber hinaus da kam es dann so zu den ersten offiziellen Punk-Locations, aber die Mausefalle in Stuttgart hat zum Beispiel erst 1980 aufgemacht. Die Tangente in Stuttgart hat erst 1981 aufgemacht, aber so viel ich weiß, hat die Zelle, also die Vorgängerbands von heute, Vermin bzw. Name, die haben glaube ich schon 79 in der Zelle in Reutlingen gespielt.
Das waren die Keimzellen sozusagen, wo sich dieser Punk-Spirit auch entwickeln konnte. Du hast vorhin noch mal ein paar Schlagworte genannt, auch wie die Kassettenszene, die sich da dann auch entwickelt hat, weil lokale, regionale Bands haben sich dann gebildet, aber natürlich hatten die wahrscheinlich keine Chance auf irgendwelche regulären Plattenveröffentlichungen, oder?
Nee, das war am Anfang stand natürlich die Kassettenszene. Das war einfach möglich über, so wie zum Beispiel aus eurem Raum, der Anabiose, der Chili, Schilanek und viele, viele andere, der Markus Bella und alle, die aus eurer Hand gehen und so, die aus eurer Region kommen, die waren da bedeutend kreativer als wir Stuttgarter. Da entstand dieses Kassettentäter-Dreieck, würde ich so sagen. Das war ein Dreieck bestehend aus Pforzheim, dann dem Schwarzwald mit Extremist und der Band Comics und Tübingen-Reutlingen. Das war für mich das sogenannte Kassettentäter-Dreieck. Die Stuttgarter Bands haben Kassetten eher benutzt für Demozwecke oder um die Sessions aus dem Übungsraum ein bisschen so nachzuüben. Aber die Kassette war auf jeden Fall das absolute Medium. Und da könnte ich vielleicht, wenn du mir das erlaubst, gleich eine Brücke schlagen zum Fanzine.
Gerne.
Die andere Erfindung, der Kopierer, schuf natürlich die Möglichkeit, billig am Fotokopierer, günstig am Fotokopierer, diese Fanzines zu schreiben und zu vervielfältigen. Und da würde ich sagen, da gehen dann die Ländler und die Städter so im Gleichschritt. Also da gab es eher so eine Bewegung gleichzeitig und gleichberechtigt auch. Aber bei der Kassettenszene würde ich sagen, dass das Kassettentäterprojekt da klar im Vorteil liegt. Und bei der anschließenden Schallplattenszene ist es so, dass zum Beispiel auf unserer LP oder auf dem Doppelalbum und auf der CD, die im Buch beiliegt, fast 50% aus Stuttgart ist und die anderen 50% aber aus Twin City, Reutlingen, Tübingen sind. Und das finde ich schon erstaunlich. Und ich fände es natürlich auch super, dass man versucht hat, dann irgendwann die Kassette nicht links liegen zu lassen, aber dass man sich weiterentwickelt hat. Und viele haben gesagt, der Markus Bella hat zum Beispiel gesagt, die Schallplatte war dann der nächste Schritt. Wenn man die Möglichkeit hatte, weil Studios aufgemacht haben, dann hat man versucht natürlich auch eine Schallplatte rauszugeben. Das war der nächste Schritt. Der Barney Trouble von Incognito Records, der praktisch unser Labelmanager für unser Projekt jetzt ist, der hat gesagt, Schallplatte war dann Champions League. Wenn man das so sehen will. Für mich war es die Kassette.
Wie würdest du sie stilistisch beschreiben? Gab es da auch ein Stadt-Land-Gefälle, sowohl musikalisch als auch jetzt vielleicht ästhetisch, was die Fanzines angeht?
Musikalisch würde ich sagen. Ästhetisch würde ich jetzt nicht sagen. Das ging im Gleichschritt. Aber musikalisch möchte ich mir erlauben, leider jetzt, für euch ist das positiv, aus dem Reutlinger Tübinger Raum. In Stuttgart kriege ich vielleicht eine Faust. Aber ich möchte euch da ganz einfach eher in den Vordergrund stellen. Also die Szene fände ich bedeutend kreativer, experimentierfreudiger. Ich fände es gewagter. Man hat nicht nur im Punkrock Bereich agiert, sondern man hat angefangen, den Dilettantismus, die Experimentierfreudigkeit, das Avantgardistische, das fiese, kaputte, fertige zum Beispiel, ganz arg viel Neues, also Geräuschanteil, viel mehr das Wagnis auch beim Kassettenrekorder, beim Ping-Pong-Verfahren zu bleiben. Man hat das in den Vordergrund gestellt, also man hat mehr ausprobiert und mehr experimentiert. Und als da zum Beispiel Familie Hesselbach aus eurem Raum, dann dachten, sie müssten jetzt auch mehr in Richtung Schallplatte und vielleicht sogar ins Englische, wieder mit englischen Texten und so. Als man angefangen hat, den Fehler zu begehen, das Experimentelle und das Ausprobieren sein zu lassen und sich übers Üben und Fortentwickeln und per Schallplatte gedacht hat, man müsste jetzt vielleicht zu sehr ins Professionelle zu gehen, dann ist eigentlich 83 so klar die Zäsur, fini, Schluss. Dann ging es auch irgendwie zu Ende, dann kam eine andere Generation.
Aber das ist ja also auch eine Frage von Geschmack, oder? Waren die genauso erfolgreich wie die anderen, die Punkrocker?
Natürlich ist alles eine Frage vom Geschmack. Es bleibt jedem selber überlassen, ob er Punkrock macht oder ob er Minimal macht oder ob er in Richtung New Wave geht oder ob er in Richtung Neue Deutsche Welle dann sogar vielleicht kommerziell begibt. Das bleibt jedem selber überlassen. Das ist eine Frage des Geschmacks. Ich stehe halt mehr auf experimentelle Sachen. Deine Frage war?
Ja, also das war einfach nochmal so ein kleiner Nachschub. Ja. Ich überlege gerade, ist alles im Buch Teil des Buches dann auch? Dann ist ja, wenn du sagst, dass so viel Peripherie und auch Land um Stuttgart ist, dann ist der Titel ja fast ein bisschen irreführend, wie der Punk nach Stuttgart kam.
Ein cleverer Handstreich von meinem Verleger Uli Schwinge. Der Uli Schwinge hat gesagt, wie der Punk nach Stuttgart kam, ist nicht alles, sondern da steht nämlich noch dazu, und wo er hinging. Und zwar, wo er hinging, ist damit nicht nur lokal gemeint, sondern auch temporär gemeint. Also lokal, er kam ja aus der Peripherie und ging auch wieder zurück in die Peripherie. Und zeitlich gemeint ist natürlich, wie er sich in den 80er über die zweite, dritte Generation und dann in den 90er, Nullerjahren und 10er Jahren entwickelt hat. Insofern ist es ein super Handstreich von meinem Verleger und hat mich zwei weitere Kapitel dann auch nicht gekostet, sondern mir zwei weitere Kapitel ermöglicht, weil ich ja dann auch die Fortentwicklung und die neue Generation, die gegenwärtige Generation mit einbezogen habe.
Bis heute spannst du den Bogen?
Es geht ganz aktuell bis März 2017, als ich mein Manuskript abgegeben habe.
Halleluja!
Und Fotos sogar noch von 2017 August bis eine Stunde vor Druck.
Noch schnell eins knipst.
Muss aktuell sein, ist
ja
klar.
Ja, wenn du das jetzt so vergleichst, was ist dir da besonders aufgefallen, auch vielleicht in der Kontinuität oder auch im Unterschied? Was ist gleich geblieben, was hat sich verändert?
Gleich geblieben ist der Hang zum Punkrock. Verändert hat sich, dass es weniger Experimentelles, Avantgardistisches gibt. Absolut verändert hat sich die Technologie, das ist ganz klar. Wir hatten damals extrem wenig Kohle und haben uns deshalb die Anlagen, das Equipment teilweise zusammengeklaut oder aus Schutt und Müll oder Baustellenbereichen zusammengeschreinert. Und heute ist mehr Geld vorhanden und die Technologie hat sich natürlich extrem weiterentwickelt. Wir haben damals mit dem Kassettenrekorder produziert oder mit der Tonbandmaschine und heute liegst du im Bett und machst am Laptop einen Song. Von der Haltung hat sich viel verändert.
Ja, genau, Attitüde.
Wir waren damals politischer engagiert, wir waren in der Hausbesetzerszene aktiv. Wir haben uns mit der RAF auseinandergesetzt, mit den Nazis, mit der Nazi-Vergangenheit, mit der Apokalypse. Und heute machen die das so, der Tenor von 35 Punkbands, die ich jetzt interviewt habe, wäre klare Kante gegen Rassismus und Faschismus, womit sicherlich auch klare Kante gegen Autoritäten gemeint ist und eine politische Auseinandersetzung mit dem, was wir in Stuttgart zurzeit eben abkriegen. Also das ist dieses Problem mit der Wohnungsnot, wieder das gleiche Thema eigentlich, aber mit alternativen Modellen jetzt, mit alternativen Wohnmodellen, nicht mehr Hausbesetzung, sondern Hausübernahme durch alternative Finanzierungsformen, wie zum Beispiel im Revier 5. Und das wäre so ungefähr jetzt mal ein Vergleich zwischen damals und heute.
Die Politik und die Identität auch, ne? Also auch die Motivation, warum jemand Punk wird, ist das ähnlich? Oder was hast du da vielleicht auch Spezielles vielleicht rausgefunden? Das muss jetzt ja gar nicht unbedingt auch im Vergleich sein, sondern vielleicht auch mal eine...
Bei den Interviews, ja, jetzt fällt mir die Frage ein bisschen leichter. Also damals würde ich sagen, war es natürlich die Zeit. Man wollte weg vom Blues und Rock'n'Roll und vom Jazz und Jazzrock und vom Bombastrock und Stadionrock und war brutal froh, dass es was Neues gab. Da spielte am Anfang auf jeden Fall diese Punk-Explosion und der Import eine ganz entscheidende Rolle. Und und natürlich auch die Möglichkeit, sentimental die eigene Gefühlswelt zum Ausdruck zu bringen, weil es war jeder schon von uns irgendwie bedroht und hatte schon Angst vor dieser drohenden Apokalypse. Und auch jetzt ist es wieder so, dass wenn ich war jetzt am Freitag wieder auf einem Punkkonzert in Nürtingen, in der Silberburg, Und rede dann natürlich dann mit den Leuten. Es hat bei viele haben ein politisches Motiv. Die sagen, die Lage ist prekär, ich möchte mich ausdrücken. Ich möchte mich ausdrücken und da ist Punk einfach die richtige Musik dazu und nicht Hip-Hop.
Wie sieht's denn aus mit Stuttgart im überregionalen Vergleich auch oder mit der Region hier? Welchen Austausch gab's oder wie siehst du's auch so quasi im Vergleich zu anderen Ballungsgebieten, die Entwicklung hier?
Damals, jetzt erstmal. Ich fand es gut, dass die Leute, die ich interviewt habe, immer wieder gesagt haben, dass das kein Thema ist, dass es 76, 77 in Hamburg, Hannover, Berlin und Düsseldorf, von mir aus ein paar Monate, von mir aus ein halbes Jahr, von mir aus auch ein Jahr früher angefangen hat, da hat keiner von uns ein Problem damit. Was soll das? Punk hat nichts mit Messen zu tun, wer war der Erste oder so, das ist doch Quatsch. Und ich fand es gut, dass die Leute immer darauf hingewiesen haben, sondern es war ja wichtig, dass was ausgebrochen ist. Und dass wir jetzt praktisch 150 Tonträger haben und 340 Seiten Buch und CD und Platte und dass wir ja alles Mögliche zusammengetragen haben, das zeigt ja, dass es hier eine riesige Szene gab. Ich persönlich, wenn mich persönlich jemand fragt, mein Freund ist ja der Klaus Wolf, der Lupe von Familie Hesselbach. Also der Klaus Hesselbach ist ja einer meiner allerwichtigsten Freunde. Und wir hören in unserer Freizeit halt Abwärts und Fehlfarben. Er ist Abwärtsfan und ich bin Abwärtsfan. Und er weint bei Fehlfarben und ich hab glasige Augen bei Fehlfarben. Das darf man ja auch mal sagen, wo die Prioritäten liegen. Ich drehe aber auch völlig durch, wenn ich Anabiose, Chili Chilanek höre und wenn ich von heute oder vom lustigen Musikant auf YouTube mir die ganzen Stücke immer wieder anhöre, dann sage ich einfach hammermäßige Kompositionen. Also ich finde, die Szene war hier auch sehr, sehr kreativ. Es hat bombige, super geile Kompositionen haben sich entwickelt. Es gibt auch jetzt wieder ganz, ganz, ganz starke Musik, ganz, ganz starke Kompositionen. Aber im Rampenlicht in Deutschland stand wahrscheinlich damals eher Düsseldorf. Und heute würde ich sagen, steht im Rampenlicht dafür Stuttgart.
Heute? Ja?
So was ich so mitkriege. Über die bürgerlichen Medien so mitkrieg, Arte, Spiegel, andere Zeitungen, Zeitschriften, Oxfam sein, also da wird permanent jetzt gerade Stuttgart erwähnt. Das sind natürlich Bands, die jetzt nicht hundertprozentig Punk spielen oder nicht oder keine Punkrocker sind, sondern eher auch ins Krautrockartige oder Psychedelische gehen. Oder sogar auch mal improvisieren oder auch wieder anfangen, ein bisschen eher sessionartig zu experimentieren. Aber da gibt's schon ein neues Aufgebot, das musikalisch zu einer wirklich guten Liga gehört.
Welche Bands fallen dir da ein?
Bist du noch dran?
Ja. Welche Bands fallen dir da in dem Zusammenhang wenn du jetzt sagst, Stuttgart ist 2017 ein Hotspot in Sachen, ja, also, Punk und Artverwandtem?
Ich persönlich finde jetzt Crime ziemlich gut. Die machen eher britischen Punk, auch mit englischen Texten. Ich persönlich finde Mosquito Echo mit Moritz Finkbeiner sehr gut. Die gehen auch stärker ins Experimentelle, arbeiten auch mehr mit Geräuschen und Neues. Sehr, sehr gut gefällt mir Humanabfall. Die haben auch die erwähnten Bands schon ein bisschen einen Namen. Humanabfall auf jeden Fall. Auch mit dem Seitenprojekt Säulen des Kosmos. Sehr bekannt sind natürlich die Nerven. Und ich höre privat für mich noch sehr gern Karies. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Und die erwähnten Bands, die geistern auch entsprechend durch die Medien. Und sie sind gut.
Jetzt zurück zur Ausstellung und zum Buch oder zu dem gesamten Ding. Das Buch ist jetzt erschienen? Kann man käuflich erwerben?
Das Buch kommt am Freitag dann
in die Läden. Und ja, was passiert alles? Was habt ihr jetzt vor? Was hat es mit dir auch gemacht jetzt?
Ja, mit mir hat es viel gemacht. Also ich war praktisch 3 Jahre nur mit dem Manuskript beschäftigt und mit den Interviews beschäftigt und habe in den 3 Jahren mit dem Barney von Incognito Records zusammengearbeitet. Und wir haben halt der Barney hat die Stücke ausgewählt und ich konnte meine Wünsche äußern. Ich habe zum Beispiel durchgesetzt, dass der Markus Bella und der Hanke Hesselbach auch stärker gefeatured werden, weil die zwei aus eurem Kreis mich wiederum extrem stark postalisch beliefert haben mit Material, also mit Fanzines und Kassetten und so weiter und Fotos. Und daraus entstand jetzt eben die Zusammenarbeit mit dem Barney, dass ich praktisch mich jeden Montag mit dem Barney Trouble getroffen habe und wir haben immer geguckt, in welche musikalische Richtung gehen wir und was kommt auf die CD, was kommt auf die Doppel-LP. Dann habe ich aber gleichzeitig mit dem Norbert Brottmann einen super fleißigen und intelligenten Freund und konnte und durfte ihm ein paar Gruppen nennen, die auf unserem Festival spielen. Und wir haben ja 3 Tage Festival mit, was weiß ich, 20, 30 Gruppen von damals und heute. Da haben wir uns ergänzt, wobei den Schwerpunkt der Arbeit der Norbert erledigt, weil ich mich eher ums Manuskript kümmern musste. Und ich konnte aber auch indirekt ein bisschen mithelfen, was die Ausstellung betrifft. Also ich habe da im Hintergrund so ein bisschen gelauert und ein bisschen mitagiert, aber die Ausstellung wiederum liegt voll in den Händen von Uli Schwinge und Norbert Brottmann. Ich habe im Hintergrund natürlich bedingt durch die Kenntnisse und durch die Adressen, die ich alle habe und durch die Zeitzeugen da ein bisschen mit die Fäden gesponnen. Und so wäre die Frage beantwortet. Es war am Anfang, ich wollte ein Taschenbuch machen. Und es ist auch in der Zwischenzeit ein Running Gag. Natürlich will der Simon Steiner als vorsichtiger Schwabe ein kleines Taschenbuch machen. Und jetzt ist es ein riesen, fettes, dickes, großes Buch oder 11 Fanzines im Riesenformat im 5 cm fetten, breiten, dicken Schuber. Jetzt ist es eine CD, es ist eine Doppel-LP, es ist die Ausstellung und es ist eine Podiumsdiskussion und es sind 30 Bandkonzerte. Das hat es mit mir gemacht, dass ich jetzt praktisch dann sage, danke für alles und mich freue, dass ich jetzt mal dann auch wieder was anderes machen kann.
Gigantisch, ja, schon enorm.
Ist sehr groß geworden.
Und was kommt als nächstes bei dir, wenn du sagst?
Ich bin jetzt seit einer Woche schon wieder in meinem alten Beruf tätig, obwohl ich schon im Ruhestand bin, gehe ich jetzt wieder zurück in meinen alten Beruf und unterrichte minderjährige Refugees ohne elterliche Begleitung. Und ich bin in Griechenland immer so das halbe Jahr über und bereite mich auf die Wein- und Olivenernte vor. Außerdem bin ich verheiratet. Und wir haben auch sowas wie einen Haushalt. Und ich fahre gern Fahrrad und gehe gern joggen.
So, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Simon.
Ja, denk dir auch.
Toi, toi, toi für jetzt auch den Release und die Ausstellung und die vielen Konzerte. Da bist du dann aber auch nochmal intensiv eingebunden, oder?
Ja, da bin ich dann eingebunden und ich möchte mich am Schluss für das Interview bedanken. Und ich kriege schon eine rührige Stimme. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für all die Zeitzeugen. Interviews und die ganze, ganze große Hilfe.
Tolle Sache. Vielen Dank, Simon. Und ja, toi, 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 dass jetzt nochmal alles super wird. Tausende Auflage ist ja dann wahrscheinlich auch schnell vergriffen, oder?
Mal sehen.
Vielen Dank, Simon. Ahoi, jetzt rufen wir gleich ahoi. Noch der Uli an.
Grüße an Familie Hesselbach.
Sage mal, ja.
Und an der Chili.
Und jetzt lassen wir noch von dir das Lied laufen. FAK, FAK hieß deine Band, ja? Wofür stand
genau.
Das? Wofür steht FAK?
FAK, Frisch auf Combo.
Frisch auf Combo. Der Liedtitel steht nicht da, aber man hört es dann.
Gut, danke.
Bis dann, tschüss.
Tschüss, Grüße an der Rot.